2 Samuel, Kapitel 7. Und bevor wir das Kapitel vorlesen, denken wir darüber nach, was Gott schon uns sagen will in diesem Buch, bevor wir zum 7. Kapitel hingelangen. Das Thema des ersten Buches, Samuel-Buches, ist, wie Gott seinen Mann auf den Thron bringt. Wie wird Gott seinen Mann, Kapitel 2, wenn wir Hannas Lied lesen, seinen Gesalbten auf den Thron bringen? Und wir sehen, dass Gott nicht mit Macht seinem Volk den König vorstellt, sondern in Niedrigkeit wird der König dem Volk vorgestellt. Der König wird verworfen, der König wird im Laufe der Zeit fliehen von dem Land und wird gehen zu den Nationen und wird sich aufhalten unter den Nationen und warten auf Gottes Zeit. 2. Samuel setzt die Problematik fort, die Problematik der Regierung für Gott. Wie wird Gottes Mann für ihn regieren, herrschen? Und wie wird er die Herrschaft antreten? Ein Amalekiter, ja eigentlich, Saul hätte die Amalekiter alle umbringen sollen, aber er hat einen Überrest gelassen. Ein Amalekiter bringt David, Gottes Mann, Gottes erwählte König, die Krone. Wird Gottes erwählte König die Krone nehmen von einem Sünder aus den Amalekiter? Nein. Der gesalbte Saul war heilig. Und David wird nicht teilnehmen an den Anschlag des Amalekiters. So Abner entscheidet, David die Krone zu bringen. Abner geht zu den Konkubinen Sauls und macht in irgendwie im mittelöstlichen Stil seinen Machtanspruch geltend. Wenn man geht zu den Konkubinen des Königs, das ist ein Machtanspruch. Jetzt das Reich gehört mir. Und er reißt das Reich an sich, nimmt es weg von dem amtierenden König und möchte David die zehn Stämme übergeben. Aber wird David das Reich annehmen von Abner? Nein, David sagt, ich bin verheiratet mit der Tochter des Königs. Und ich will sie haben. Und du wirst sie zu mir bringen. Anders gesagt, mein Anspruch an den Thron hat Vorrang. Abner wird getötet. Dann kommen die Söhne Rimmons. Und sie wollen David die Krone präsentieren. Samt den Kopf des Königs der 10 Stämme. Wird David teilnehmen an einen solchen Anschlag? Nein. Weißt du, wenn mein Königreich aufgebaut ist auf Gewalttat, auf Exekution, auf Hinrichtungen, dieses Reich kann nicht bestehen. Nein, das Volk Gottes, alle 10 Stämme versammeln sich zu David. Und David erobert samt alle 12 Stämmen eine noch nicht eroberte Stadt, Jerusalem. Und er nennt die Stadt die Stadt Davids. Gottes Regierung und Herrschaft kam zu ihm auf eine Weise, wo das Volk vereint wurde. Nicht eine Stadt vom Stamm Judas, nicht eine Hegemonie. Nein, David will, dass das ganze Land teilnimmt an die Eroberung der königlichen Hauptstadt. Und wenn wir weiterlesen im 5. Kapitel, sehen wir, dass Gott sein königliches Haus errichtet. Er baut ein Haus aus Zedern, ein Palast. Er baut ein königliches Haus, in dem er eigentlich einen regelrechten Kinderhaufen aufgebaut hat. Ein König braucht eine Dynastie und er baut seine Dynastie auf. Und dann David befestigt seine Macht. Oder Gott befestigt David in seiner Macht durch einige militärische Kampagnen. Die Philister greifen David an. Er war ein Stammesfürst, aber jetzt sind alle Stämme vereint. Eine Sicherheitsbedrohung für die Philisterkönige. Sie mustern ihre Soldaten, sie greifen David an und David in seiner Schwachheit befragt den Herrn. Und Gott gibt ihm den großen Sieg Baal Perazim, der Herr des Durchbruches. Der Herr des Durchbruches. Gott macht einen Durchbruch, einen Bruch durch die Feindesschlachtreihen. Die Philister greifen wiederum an und David befragt zum zweiten Mal den Herrn. Und der Herr besiegt die Feinde Davids und befestigt ihn ein und für alle Mal seine Herrschaft über die Philistervölker. Des Philistervolkes. Und dann kommen wir zu einem neuen Abschnitt. David ist jetzt befestigt in seiner Macht. Ringsum gibt es Frieden. Wie wird ein Mann Gottes handeln, wenn er einmal etabliert ist? Wenn Gott ihn verwendet hat, wenn er seine Sporen sozusagen gewonnen hat, wenn er befestigt ist in seiner Macht, oh David in seiner Schwachheit, er befragt den Herrn zweimal. David in seiner Macht, wir werden heute hören von zwei Anlässen, wo David den Herrn nicht befragt. Nein, er braucht den Herrn nicht befragen. Er ist ein Mann, mit dem Gott, bei dem Gott ist. Nicht einmal der Prophet denkt dran, Gott zu befragen, wenn es geht um die Amtsgeschäfte jetzt. Oh, wie interessant es ist, wenn christliche Führer befestigt sind. Christliche Geschäftsleute befestigt sind. Christen überhaupt, es geht ihnen gut. Wie sie beginnen zu handeln in ihrem Regierungsbereich. Ich möchte in wenigen Worten Kapitel 6 zusammenfassen und dann lesen wir das 7. Kapitel. In Kapitel 6 ist die bekannte Geschichte von der Lade Gottes. David sorgte sich um die Lade Gottes. Weißt du, während den Tagen Sauls wurde die Anbetung Gottes vernachlässigt. Und David will, dass die Anbetung Gottes gefördert wird. Er will, dass Gottes Gegenwart zu ihm kommt in die königliche Hauptstadt. Und so ergreift Initiative. Er baut einen Wagen, nimmt Kühe, der Wagen wird gezogen nach Jerusalem. Ein Nachteil davon, dass eine schwere Bundeslade getragen wird auf einem Wagen, ist aber der Zustand der Straßen. Auf einmal ein Rad kommt in ein Straßenloch und dann die Lade beginnt sich zu bewegen. Es scheint, als ob die Lade zum Boden fällt. Uzia versucht die Lade des Herrn zu stützen und wird an der Stelle von Gott geschlagen. Dieses Mal nicht ein Durchbruch gegen Davids Feinde, Kapitel 5. Dieses Mal nicht Baal Perazim, sondern Perez Uzza. Ein Bruch an Davids eigene Freunde, an David selbst. Warum hat Gott das getan? Warum hat Gott so radikal gehandelt? Es sind tiefe Lektionen über die Regierung Gottes in unserem Leben hier. Wer stützt wen? In Kapitel 5, wo David schwach ist, ist es offensichtlich, Gott stützt ihn, Gott hilft ihn, Gott hat ihn in seiner Macht befestigt. Aber in Kapitel 5, wenn ein politischer König die Regierung Gottes stützen will, die Bundeslade war nicht einfach eine goldene Schachtel mit einigen interessanten Gegenständen drinnen. Das war, laut diesem Text, der Thron, wo der Name Jehovas, der Herrscher, wohnte zwischen oder ruhte zwischen den Cherubimen. Es stellte auf Erden den Thron Gottes dar. Wer stützt wessen Thron? David. Stütze ich dein Thron? Sagt Gott sinngemäß. Oder stützt du mein Thron? Ist Gott, trägt Gott David oder trägt David Gott? In seiner Schwachheit lernt David, dass Gott ihn trägt. In seiner Macht vergisst er diese wichtigen Lektion. Und das ist auch eine Lektion für uns. Seine Motive waren gut genug. Seine Methode war schlecht. Seine Methode war zuerst einmal eine fleischliche Methode. Das hat er gelernt von den unbeschnittenen Philistern. Wisst ihr, die Völker des Alten Testaments waren wie die Völker heute. Entschuldigung, wenn ich so rede. Aber der Österreicher weiß, was er meint, wenn er sagt, ein typischer Deutscher. Und ein Deutscher weiß, was er meint, wenn er sagt, ein typischer Österreicher. Wir wollen keine Stereotypen machen. Aber die Völker des Alten Testaments hatten ihre Eigenarten. Die Amalekiter, die waren die Sünder, die Amalekiter. Die Midianiter waren die immer stritten mit Israel. Die Moabiter haben Israel immer verspottet und lächerlich gemacht. Und die Philister waren die unbeschnittene Philister. Obwohl sie nicht das einzige unbeschnittene Volk war, handelten sie andauernd wie Unbeschnittenen. Sie rühmten des Fleisches. Weißt du, wie es war, als Israel kam, als die Bundeslade kam in die Lade, in den Lager, und auf einmal man hört den Siegesschrei der Israeliten und dann die Philister beben vor Furcht. Und was sagen sie? Gott ist in den Lager gekommen, der Gott, der besiegt hat Pharao, der Gott, der sie durch die Wüste begleitet hat und die Könige Basan und andere besiegt hat. Gott ist zu ihnen gekommen. Seid Männer und kämpft wie Männer. War interessant. Das hätte ich nicht gewartet von einem anderen Volk, aber von den Philistern, das ist treffend. Der übernatürliche, ewige, allmächtige Gott. Und das Fleisch will immer noch sein Männer. Die Philister waren bekannt für große Männer, wisst ihr? Oh ja, Israel hatte einen fleischlichen König. Er war ein Kopf größer als alle anderen Israeliten. Er war der Saul, gell? Und da war Saul ein Kopf größer, er konnte mit seinem Helm hinausschauen über alle anderen Soldaten und er schaute hinaus über die Ebene und über den Bach, dass die Schlagreihen trennten und da sah er einen großen Mann. Israel verließ sich auf einen großen Mann. Aber weißt du, wenn du dich auf das Fleisch verlässt, dann brauchst du ein möglichst großes Stück. Und es gibt immer ein größeres Stück irgendwo anders. Weißt du, Saul war groß. Aber im Vergleich mit Goliath, die Philister verlassen sich auf das große Fleisch. Und weißt du, das Rad war nicht gestern erfunden, sagt David. Die Bundeslade besteht aus Gold. Sie ist schwer. Aber wisst ihr, was vielleicht angebracht war für die Philister? Die Bundeslade tragen zu lassen von Milchkühen. Was angebracht ist für fleischliche, besser gesagt natürliche Menschen, die Gott nicht kennen. Diese Methoden sind nicht angebracht für Gottes Volk. Der Philistergott, Dagan, konfrontiert mit der Bundeslade Gottes viel auf seinem Angesicht. Was haben die Philister getan, wenn ihr Gott auf sein Angesicht fällt vor der Bundeslade? Sie heben ihn auf sein Podest, und da steht er wiederum, und dann werfen sie sich näher und sie beten ihn an. Und so in der Früh kommen sie zurück, und da legt ihr Gott wiederum, aber dieses Mal sein Hirnkastel und sein Muskelfleisch ist abgebrochen. Es brach seine Hände sind abgebrochen und sein Hirn. Was haben die Philister getan? Was will Gott sagen zu modernen Menschen mit diesem Beispiel aus den Antiken? Dass Menschen, fleischliche Menschen, haben diese Neigung, Sie beten an die Werk ihrer Hände, ihre Technik und ihre Wissenschaft. Aber es gibt ein Problem mit Wissenschaft. Du kannst Dagan mit menschlichen Händen wiederum aufrichten. Aber Wissenschaft hat den Nachteil, dass es die Schwäche des Fleisches. Technik hat die Schwäche des Fleisches. Fleischliche Methoden haben die Schwäche des, tragen die Schwäche des Fleisches mit sich. Die Methode war schlecht, sie war zunächst fleischlich. Philistermethoden. Zweitens, sie war unbiblisch. In 1. Chroniker, Kapitel 15, Davids einzig volle Bemerkung ist, dass sie Gott suchten, aber nicht im Einklang mit den Schriften. Gott hat gesagt, wie man eine Bundeslade trägt. Leviten haben goldene Stangen, wir haben mit Stangen getragen durch goldene Ringe an die Bundeslade. Leviten haben das getragen auf ihre Schulter. Es war eine harte Arbeit, das war ein schweres Gerät. Und sie sind weit gegangen. Aber was für große Bedeutung. Goldene Ringe und Stäbe, ausgestreckt und getragen an Leviten Schulter. Oh, es war nicht zweckmäßig in dem Zeitalter des Rats, aber beladen mit Bedeutung. Gottes Zeugnis durch diese diese Wüste zu tragen, auf unserer Schulter gottgemäß. Warum treffen wir uns als Versammlungen, wie wir das tun? Warum pflegen wir viele Dinge? Nicht notwendigerweise, weil sie funktionieren. Es sind heute in Gemeinden viele Rationalitätsspezialisten an der Arbeit. Aber wir haben gelernt und wir lernen in diesem Leben, wenn wir Gottes Zeugnis schriftgemäß mit geistigen Methoden, wir verlassen uns auf Gott, wenn wir so durch diese Welt gehen, Gott hilft uns, wenn er dort den Leviten geholfen hat. Aber das ist Kapitel 6. Wie wird David Gott nahen oder Gottes Segen zu sich bringen? Das sind gewaltige Lektionen eigentlich. Er hört, ja, die Lade ist bei Obed-Edom und Gott segnet ihn. Und David war nicht ein Mann, der den Segen Gottes vermissen wollte, weißt du? So er sagt, wir bringen den Laden trotzdem, die Lade trotzdem. Und er bringt die Lade und jede paar Schritte opferten sie. Und David tanzt vor dem Herrn. Und Michael hat das nicht verstanden. Wie kann der König Israel tanzen vor dem Herrn? Wie kann der König Israel in seiner Unterrock, das ist nicht gerade Unterwäsche, aber es war nicht gerade Königswürde. Wie kann der König ohne Krone und ohne königlichen Gewand in aller Öffentlichkeit vor den ganzen Frauen der Stadt, wie kann mein Mann so handeln? Was hatte David vor? Und seine Antwort an Michael sagte er, ja, Michael, du bist ziemlich wie dein Vater. Vergiss nicht, dass Gott mir das Reich deines Vaters gegeben hat. Und Michael, Gott ist so gewaltig. Ich werde demütig sein in seinen Augen. Ich weiß nicht, ob wir charismatisch gesinnte Geschwister hier haben heute, aber tanzen vor dem Herrn ist nicht irgendwie der Ausdruck von irgendeinem außer sich geraten und Gefühlsduselei. Tanzen vor dem Herrn war ein Zeichen von profunder Demut. Von einem König, der bereit war, in der Anwesenheit eines solchen Gottes, dass er tanzen würde. Demütig in den Augen Gottes, sagt David, aber nicht vor den Frauen. Und Michael ist geblieben, kinderlos, bis zu ihrem Tod. Wisst ihr, Geschwister, es gibt keinen schnelleren Weg, zur Fruchtlosigkeit im Leben, als die Einstellung der Tochter von Saul zu haben. Zu stolz, zu wichtig im eigenen Augen, dass man sich demütigt. Oh, was hat David hier gelernt? Um den Segen diesen Gottes zu genießen, das hängt an Bedingungen ab. Du kannst nicht Gottes Segen herführen mit irgendeinen fleischlichen Methoden. Das sollen die Gemeindewachstumsbewegung langsam kapieren. Gottes wirklichen Segen ist nicht herzuzaubern mit fleischlichen Marketingmethoden und Drama und alles Mögliche. Gottes Segen ist an Bedingungen geknüpft. Bedingung 1. Du wirst schriftgemäß Gott suchen. Du wirst ihm anbeten im Geist und nicht im Fleische. Du hast nur eine Chance, eine Verbindung zu haben mit diesem gewaltigen Gott. Und das ist mittels eines Opfers. Alle 6 Schritte ein Opfer. Um das Volk und den König dran zu erinnern, mit diesem heiligen Gott zu tun und seinen Segen zu genießen, ohne unsere Sündhaftigkeit, unsere Ungenügsamkeit ohne Opfer anzuerkennen. Der Segen Gottes bleibt fern. Und schließlich, Bedingung, den Segen Gottes zu genießen, profunde Demut. Sich demütigen unter der Hand, unter der mächtigen Hand Gottes. So viel Hintergrund für Kapitel 7. Denn Kapitel 7 behandelt das gleiche Thema von einer anderen Seite. Kapitel 6 zeigt uns, dass der Segen Gottes kommt zu uns an Bedingungen geknüpft. Kapitel 7 zeigt uns, dass Gottes Segen andererseits bedingungslos ist. Lesen wir. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und Jehova ihm ringsum Ruhe geschafft hat, dass es wiederum der Leitgedanke befestigt in seinem Reich, vor all seinen Feinden, da sprach der König zu Nathan, dem Propheten, siehe doch, ich wohne in einem Hause von Zedern, und die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zu dem König, geh hin und tu alles, was du im Herzen hast, denn Jehova ist mit dir. Das ist gefährlich, Geschwister, wenn wir langsam den Gedanken haben, dass Jehova so oder so mit uns ist. Und es geschah im selbigen Nacht, da geschah das Wort Jehova zu Nathan also, geh hin und sprich zu meinem Knechte, zu David, so spricht Jehova, solltest du mir ein Haus bauen zu meiner Wohnung? Denn ich habe nicht in einem Hause gewohnt von den Tagen an, da ich die Kinder Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis auf diesen Tag, sondern ich wanderte umher in einem Zelte. Und in einer Wohnung, wo immer ich wanderte unter allen Kindern Israels, habe ich wohl zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus von Zedern gebaut? Und nun sollst du also zu meinem Knechte David sagen, so spricht Jehova, der Herrscher, ich habe dich von der Trift genommen, hinter dem kleinen Viehweg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen, überall, wohin du gezogen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich habe dir einen großen Namen gemacht, gleich den Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich werde einen Ort setzen für mein Volk, für Israel, und werde es pflanzen, dass es an seiner Stätte wohne und nicht mehr beunruhigt werde. Und die Söhne der Ungerechtigkeit sollen es nicht mehr bedrücken, wie früher und seit dem Tage, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich habe dir Ruhe geschafft von allen deinen Feinden. Und Jehova tut dir kund, dass Jehova dir ein Haus machen wird. Und wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so dass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor mir beständig sein auf ewig. Dein Thron soll fest sein auf ewig. Nach allen diesen Worten und nach allen den ganzen Gesicht, also redete Nathan zu David, da ging der König David hinein und setzte sich vor Jehova nieder und sprach: Wer bin ich, Herr Jehova? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und dies ist noch ein geringes gewesen in deinen Augen, Herr Jehova. Du hast auch von dem Haus deines Knechtes geredet in die Ferne hin. Und ist dies die Weise der Menschen, Herr Jehova? Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr Jehova. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dieses Große getan, um es deinen Knechten kundzutun. Darum bist du groß, Jehova Gott. Denn niemand ist dir gleich, und kein Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, welche Gott hingegangen ist, sich ein Volk zu erlösen und um sich einen Namen zu machen und für sie ein so Großes zu tun und furchtbare Dinge für dein Land, in dem du vor deinem Volke hast du dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihr Gürtel vertriebst. Und du hast dir dein Volk Israel befestigt, dir zum Volke auf ewig, und du, Jehova, bist ihr Gott geworden. Und nun, Jehova Gott, das Wort, dass du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte aufrecht ewiglich und tu, wie du geredet hast. Und dein Name sei groß auf ewig, dass man spreche: Jehova der Herrscher ist Gott über Israel, und das Haus deines Knechtes David sei fest vor dir. Denn du, Jehova der Herrscher, Gott Israels, hast im Ohr die deines Knechtes geöffnet und gesagt: Ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr Jehova, du bist es, der da Gott ist. Und deine Worte sind Wahrheit, und du hast dieses Gute zu deinem Knechte geredet. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir sei. Denn du, Herr Jehova, hast geredet, und so werde mit deinem Segen das Haus deines Knechtes gesegnet werden, ewiglich. Und jetzt ein paar Verse aus dem parallel neutestamentlichen Buch zu 2. Samuel, Epheserbrief, Kapitel 1. Epheserbrief, Kapitel 1. Vers 3. Gepriesen, oder im Grundtext, gesegnet sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Vers 15, weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre für euch zu danken, euer Erwähnen in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns Gläubigen ist. Segnung Gottes. Bedenkt an Bedingungen. Kapitel 6. Die Segnung Gottes ist unbedingt in Kapitel 7. Wiederum ist Davids Motive gut. Er möchte ein Haus für Gott bauen. Er wohnt in ein Haus aus Zedern und Gott in minderwertigen Quartieren. Er möchte einen Tempel. Jetzt Israel hat Ruhe, jetzt der Königsthron hat Ruhe auf alle Seiten. Gottes Thron soll ruhen in einem Tempel. Motive war gut. Aber wiederum hat David nicht den Herrn befragt. Er geht zu Nathan. Aber Nathan befragt Gott nicht. Man geht davon aus, Gott benutzt diesen David überall, wo er hingeht. Darf Gott nicht jedes Mal befragen? Beachte, wie wir handeln, wenn wir etabliert sind in unserer Rolle. Wir nehmen an, dass wir das nicht tun müssen. Aber Gottes Wort an David. David, was hat dir jemals die Idee gegeben, dass ich will, dass du mir ein Haus baust? Habe ich dich je gefragt, warum du mir nicht ein Haus baust? Habe ich irgendeinem Fürsten von irgendeinem Stamm gefragt, wieso hast du mir kein Haus gebaut aus Zedern? David, ich wanderte umher 500 Jahre. David, ich bin gewohnt, in einem Zelt zu wandern. Überall dort, wo Israel geht, ich wanderte mit. 500 Jahre. Oh, stellt ihr euch das vor, liebe Geschwister, Gottes Wanderung mit Israel. Israel ist versklavt in Ägypten und der ewige, unermessliche Gott besucht sein Volk, begleitet sie auf der Flucht aus Ägypten, behütet sie und er begleitet sie auf ihrer Wüstenwanderung zuerst inmitten des Volkes und dann begleitete er den Lager. Gott wanderte. Gott auf einer Campingreise. Gott Schritt für Schritt durch die Wüste und jeder Schritt war er dabei. Gott unter seinem Volk, er wanderte. David, ich habe dich nicht gebeten, mir ein Haus zu bauen. David, ich habe niemanden gebeten, mir ein Haus zu bauen. David, ich bin noch nicht fertig mit meiner Wanderung. David hat den Eindruck, dass er schon an Ziel angekommen ist, dass er gelangt ist an das Ziel seines Lebens. Er ist übrigens ein wenige Jahre älter als 30. Er ist immer noch ein junger Mann, aber befestigt in seiner Macht. Ich möchte mich jetzt häuslich niederlassen. Aber Gott ist noch nicht fertig mit seiner Wanderung. David übrigens, wessen Idee war es, dass du König bist? War das deine Idee? Wo warst du, David? Du warst draußen auf der Weide mit deiner 75 Schafe. Und du hast gedacht, ja, als du da warst, auf deinem Stab leinend, du hast die Schafe angeschaut, hast wiederum gezählt. Ja, wir haben noch 2 Lämmer dazu bekommen, 75 Schafe. Wenn ich nur 300 hätte, Nur 300 Schafe. Wenn ich das erreichen könnte, dann wäre ich angekommen. David, ich habe dir genommen. Und hinter deinen Schafen. Du bist nicht auf die Idee gekommen, vielleicht kandidiere ich an den König, den Königsamt in Israel. War das deine Idee? Nein, David, das war meine Idee. Mein Plan, oh David, meine Ideen und meine Pläne für dich sind wesentlich größer, als was du dir je vorgestellt hast. Oh, wir kommen zu Gott mit unseren kleinen Ideen, unseren kleinen Vorschlägen. Weißt du, wie es ist? Weißt du, manche Christen sagen, wenn ich Gesundheit habe und langes Leben und eine gute Abfertigung bei der Firma und gute Rentenbedingungen und meine Kinder sind gesund und ich habe eine Hütte auf dem See und eine Hütte im Gebirge und ein Sternel auf mein Auto, dann und eine gute Versammlung mit Ruhe in der Versammlung, das ist der Sinn des Lebens, das ist das Ziel im Leben. Ja, Herr, wir sind angekommen. Aber wie kurzsichtig sind wir dann? Wie kurzsichtig kann ein Mann Gottes sein? Ich möchte dich fragen, wessen Idee war dein Dasein? Vor Grundlegung dieser Welt dachte Gott an dich. Oh, wie weit zurück das liegt, weiß ich nicht. Manche sagen, es gab einen Urknall vor 15 Milliarden Jahren. Aber Urknall ist keine Lösung. Urknall erklärt nur, wie das ganze Zeug auseinandergeflogen ist. Es erklärt nicht, woher es herkommt. Wie alt sind die Gedanken Gottes über dein Leben? Ich weiß nicht. Einige Tausend, einige Milliarden. Kannst du das messen in Jahren? Wessen Idee war deine Bekehrung? Wessen Idee deine Errettung? Das astronomische Zeichen für unser Planet Erde ist ein Kugel. Eine Kugel an einem kleinen Sternenkarte, hä? Nur ein Kugel. Und weißt du, was steht auf dem Kugel? Ein Kreuz. Ausgezeichnet, abgesondert von allen anderen himmlischen Himmelskörpern, ein Kugel mit einem Kreuz drauf. Vor Grundlegung dieser Welt, bevor Gott das Weltall ins Dasein rief, bevor Gott die Himmel mit Sternen zierte, dachte er an dich. Und wir kommen zu Gott mit unseren kleinen Plänen für unser Leben. Herr, wir sind angekommen. Ich möchte nur, dass du billigst diesen Plan für mein Leben. Oh, aber vergleiche deine Pläne mit seinem unsagbaren Plan für dein Leben. Gott wanderte vor Grundlegung dieser Welt. Und Gott kam auf diesen Planet, um dich und um mich zu haben. Warum dieser Planet? Ist es nur eine Biosphäre? Weißt du, es sind, man schätzt, 10-mal 32 hochgeschriebenen Sonnen in diesem Universum. Das ist 10 mit 32 Nuller. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Unsere Galaxie ist eine kleine Galaxie, hat nur 100 Milliarden Sterne und Planeten. Ist nicht sehr groß. Und ist eine kleine Galaxie in einer Galaxiegruppe, die wiederum gehört zu einer größeren Galaxiegruppe mit etwa 1 Milliarde Galaxien, sagt man. Und wessen Idee? Und warum? Gott musste uns weit genug weg von sich schaffen, um uns eine echte Alternative zu geben. Er schickte seinen Sohn auf diesen Planet und gab uns die echte Wahl, Willst du mich haben in meinem Sohn oder willst du mich nicht haben? Und so viele, die entschieden haben, ja, Herr, ich will, ihnen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und das ist, was unser Text gerade gesagt hat. Vor Grundlegung dieser Welt hat er uns in ihm auserwählt, um vor ihm zu sein in Liebe, seine Söhne zu sein. Genau wie ich ein Mikrowellenherd für meine Frau gekauft habe. Wir haben so viele Kinder, die kommen und gehen ständig von den Schulen. Wir haben schon 4 in der Schule und 1 im Kindergarten. Es sind alle möglichen Zeiten, kommen wir und gehen wir. Man kann nicht 7-mal Mittagessen kochen. Man muss es aufwärmen. Warum habe ich ein Mikrowellenherd gekauft? Um einen Platz zu nehmen auf dem Tisch in unserer Küche? Nein. Ich habe ein Mikrowellenherd gekauft, weil wir gerne essen, warm. Warum das Universum, Geschwister? Weil Gott dich haben wollte. Es ist so einfach. Er wollte dich haben. Vor sich. In Liebe. Gott ist nicht fertig mit seinem Spaziergang. Er kam auf diesen Planeten, um dich zu erlösen. Und er hat dich bis hierher gebracht. Aber liebe Brüder, liebe Schwester, er ist nicht fertig mit seiner Wanderung. Verse 13 bis 17. Nathan geht zu David und er öffnet die Augen seines Herzens. Er öffnet die Augen seines Herzens, um den Ausmaß von Gottes Plan zu verstehen. Der kleine König von 12 Stämmen, der ein Haus bauen wollte, schon ein gewaltiges Haus für Gott. Ah, Gott wird ihm ein Haus bauen. Und sein Sohn Salomon wird das Haus bauen. Aber wenn er redet von dem Nachwuchs David und von dem Sohn Davids, David ahnt, dass er redet von jemand größer als Salomon. Er sagt, du hast von mir geredet in ferner Zukunft. Und jetzt, wenn wir sagen, der Sohn Davids, denken wir an jemand viel, viel größer als Salomon. Nathan öffnet die Augen seines Herzens zu erfassen den Ausmaß des großen Planes Gottes. Der ewige Titel des ewigen Sohnes Gottes, der Sohn Davids. Oh, liebe Geschwister, das ist genau, was Paulus gebetet hat. In seinem großen Gebet für uns Christen. O Herr, öffne die Augen ihres Herzens. Erleuchte ihre Augen, auf dass sie ihre unsagbare Zukunft, ihre grenzenlose Möglichkeiten in der Zukunft, den Vorsatz Gottes sehen. Diese Leute gehören zu dem regierenden Haus des Universums. Wir, liebe Geschwister, wer sind wir? Wir sind Gottes Schattenkabinett. Und die Zeit des Machtwechsels rückt uns immer näher heran. Mit Christus gesetzt, sichtbar, regierend über diese Welt. Leben wir im Lichte dieser Dinge? Weißt du, wenn dieser Bruder hier, Andy, oder dieser Bruder da, Thomas, oder dieser Bruder da, Andreas, oder diese Schwester, wenn sie wirklich gehören zum königlichen Haus, wenn Gott mein Auge geöffnet hat für die Hoffnung seiner Berufung für diese Geschwister, wie kann ich sie als irgendwie minderwertig betrachten? Wie könnte ich irgendwie mit meinem Vorstellungsvermögen meinen, dass ich sie kritisieren sollte hier hinter ihrem Rücken. Dass ich sie irgendwie in einem schiefen Licht stelle in einem Gespräch. Wenn sie Gottes Haus sind, Prinzen und Prinzessinnen in seinem königlichen Haus. O möge Gott unsere Augen auftun für unsere Zukunft, für seine Berufung für uns, wozu er uns berufen hat. Oh, wie anders würden wir umgehen. Manche können es predigen, aber wenn unsere Augen wirklich offen sind, werden wir es nicht leben. Verse 18 und 19. Der große König, der Held der Lobgesänge Israels, geht in das Zelt vor dem Herrn. Geht zum Zelt. Und was tut er? Er setzte sich vor Jehova. Hast du je gelesen in der Bibel, dass irgendjemand gebetet hat, sitzend auf seinem hinteren Teil? Die Leute standen auf gen Himmel, erhoben ihre Hände, die haben geschaut gen Himmel, sie warfen sich auf den Boden, aber sitzen, das ist nicht gerade die Gebetshaltung, die man liest im Alten Testament, oder? Oder im Neuen? Warum ist es so? Überleg mal diese Botschaft an diesen Mann. Und er hatte einen Blick für diesen Gott. Er wusste etwas, ahnte etwas von seiner Größe. Und er geht mit wackeligen Knien in die Gegenwart Gottes. Und er kann nichts anderes mehr. Es war ihm einfach zu viel, diese große Gedanke. Hast du je bei der Lesung von Epheserbrief deinen Platz genommen? Sitzen, was kannst du tun sonst? Das ist eine biblische Haltung in Epheserbrief, sage ich dir. Sitzen, was du nichts sonst kannst. Überwältigt von dem, was Gott dir sagt über die Segnungen, die dir zuteil geworden sind in Christus. Und so er sitzt. Überwältigt von der Größe Gottes und von der Größe seines Planes und seine eigene Kleinheit. Und hier sehen wir genau wie in Kapitel 6. Bitte, vergleich bitte Kapitel 6 mit 7. Sie sind Zwillinge. Wie David wiederum unter der mächtigen Hand Gottes sich demütigt. Und er sagt, du hast gesprochen von deinem Knecht in ferne Zukunft. Oh, hat er daran gedacht? Ein Messias, ein Jungfrauengeburt, der Sohn David. Und die einzigsvolle Frage ist das, Vers 18, und wer bin ich? Und was ist mein Vaters Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? David hat gemeint, er war schon dankbar, es war gewaltig, ein Hirtenkönig. Gott hat ihn gebracht von hinter der Herde und jetzt ist er König. Und wer ist er, dass er überhaupt König ist? Was ist seine Familie, die kleine Isai-Familie von Bethlehem, dass ich überhaupt König bin? Aber das war zu gering in deinen Augen. Du hast von unvorstellbaren Dingen jetzt geredet. Wer bin ich? Und was ist mein Haus? Und hier wiederum die Sprache von einer Reise, nicht wahr? Gott ist immer noch wandern, dass du mich bis hierher gebracht hast. Und du bist nicht noch nicht fertig mit deiner Wanderung. Gott wandert weiter mit uns. Ja, wie wäre das gewesen, wenn trotz unserer Sünden Gott uns vergeben hat? Viele Christen predigen das und glauben das. Er vergibt uns und jetzt haben wir ein neues Leben und jetzt kommen wir nicht in der Hölle und jetzt können wir einiges über Gott schätzen. Punkt. Weißt du, wenn viele denken an eine Rettung, denken sie nicht weiter als das. Irgendwie ungenaue Vorstellungen von Himmel. Ja, wir gehen zum Himmel, was das heißt. Ich habe früher gedacht an eine Harfe und eine Wolke, weißt du. Ich hoffe zumindest eine Gitarre.
Harfe ist für mich uninteressant.
Ja, aber solche Vorstellungen habe ich gehabt. Aber wenn nur uns bisher gebracht hätte, das wäre gewaltig, dass wir nicht in die Hölle gehen. Aber Gott hat viel mehr ausgesprochen. Und möge unsere Augen auftun. Wandert noch. Hat gesprochen von uns in ferner Zukunft. Vers 20. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr Jehova. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dieses Große getan, um es deinem Knecht kundzutun. Darum bist du groß, der Herr Jehova, denn niemand ist dir gleich und kein Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Suche einen Grund in dir selbst. Suche einen Grund. Du kennst mich, Herr. Warum hast du das getan? Ich möchte dich bitten jetzt, suche einen Grund in deinem Leben, bisherigem Leben. In deinem Leben jetzt. Warum hat Gott dich erwählt und gerettet? Gibt es einen Grund in dir? Was sagt die Epheserbrief? Das gleiche, was 2. Samuel sagt. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist der Grund. Ist das nicht wahr? Wir haben es gelesen in Epheser 1, nicht wahr? Suche einen Grund. Nach dem Reichtum deiner Gnade, große Gedanken von Gnade, es ist nach dem, was in dem Herzen Gottes war, deines Wortes willen, nach deinem Herzen hast du all dieses Große getan, nach dem Reichtum seiner Gnade. Und 3000 Jahre später, möchte ich dich was fragen. Wir sagen, er sagt hier, du bist groß, Jehova Gott, denn niemand ist dir gleich und kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. 3000 Jahre später, du hast vieles gehört, was David nie wusste. Hast du je von einem solchen Gott gehört, der so wird? Gibt es irgendeinen anderen Gott oder Gottesdarstellung, wo ein Gott einen wie dich begnadigen würde? Und so eine Zukunft in seinem Sohn schenken würde. Nach all dem Hören, all das, was du gehört hast, hast du je gehört von einem solchen Gott? Ich nicht. Oh, die Einzigartigkeit Gottes, niemand ist ihm gleich. Das ist, warum Richard Müller uns sagt vor 2 Tagen, Fred, und inspiriert mich eigentlich für diese Predigt ein bisschen. Fred, was predigen wir? Wir predigen Epheser 1, dass Gott ihnen gibt den Geist der Offenbarung und der Weisheit in der Erkenntnis seiner selbst. Oh, die Einzigartigkeit Gottes. Nur ihn zu haben und nur ihn zu erkennen, wer er ist. Das ist das Größte in dem ganzen Universum, diesen Gott zu erkennen. Die Einzigartigkeit von Gott. Wir haben von niemand wie diesen Gott gehört mit all dem Hören unserer Ohren. Liebe Geschwister, dieses Evangelium, das wir predigen, ist keine menschliche Erfindung. Die Einzigartigkeit des Gottesplan, die Einzigartigkeit der Person Gottes und die Einzigartigkeit seines Volkes. Kein Mensch hätte das jemals gedacht. Wer hat jemals gehört von so etwas? Das ist göttlich, was wir glauben. Niemand. Nicht Goethe, nicht Schiller, nicht Einstein, niemand hätte annähernd irgendwas erfinden können wie dieses Evangelium. Vers 23. Die Einzigartigkeit seines Volkes. Wer ist wie Gott? Vers 22. Vers 23. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel? Die einzige Nation auf Erden, welche Gott hingegangen ist, sich einem zum Volke zu erlösen und sich einen Namen zu machen und für sie so Großes zu tun und Furchtbares. Und du hast sie befestigt, Vers 24, und bist ihr Gott geworden. Die Einzigartigkeit von Gottes Plan haben wir gelesen. Die Einzigartigkeit von der Person Gottes, den wir erkennen. Und drittens, die Einzigartigkeit von Gottes Volk. Ist das nicht, was Paulus betet? Oh Gott, öffne ihre Augen, auf dass sie die Hoffnung seiner Berufung erkennen. Weißt du, was das heißt? Den Ausmaß des Heils für uns. Und auf dass sie erkennen den Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen. Geschwister, es heißt nicht unseres Erbes. Unser Erbe ist auch sehr reich. Aber Gott möchte uns von etwas anderem beeindrucken. Er möchte uns zeigen den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in uns. Weil er uns besitzt, fühlt Gott sich unsagbar reich. Heilig und tadellos vor ihm. Hast du je überlegt, diese zwei Begriffe? Andi und ich waren gerade, wir waren ein bisschen spät hier in der Stunde, weil wir dachten über zwei Wörter. Vor ihm. Wer war vor Gott im Alten Testament? Der hohe Priester. Das war seine Aufgabe, vor Gott zu stehen und vor Gott zu dienen. Und was hat er vor Gott getan? Und Aaron, und setzte die beiden Steine auf die Schulterstücke des Ephods, als Steine des Gedächtnisses für die Kinder Israel. Und Aaron soll ihre Namen auf seine beiden Schultern tragen vor Jehova zum Gedächtnis. Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschilde des Gerichtes auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht zum Gedächtnis vor Jehova. Beständig. Gott hat uns erwählt in Christus, um heilig und tadellos zu sein vor ihm in Liebe. Und ich möchte, dass wir das ganz kurz miteinander betrachten. Wie denkt Gott von mir und von dir? Wie teuer sind ihm unsere Namen? Gott nimmt 12 Steine. Die 12 teuerste und schönste Gegenstände bekannt zu Menschen. Überleg das mal. Juwelen. Das ist das Schönste und das Kostbarste, was es gibt. Und was tut er mit dem Schönsten und Kostbaren? Er lässt Namen da schreiben. Und diese Namen trägt der hohe Priester auf seine starke Schulter als Gedächtnis der Eingetragenen vor Jehova. Und der hohe Priester trägt, und ich finde das unheimlich schön, auf seinem Herzen, auf dem schönsten und teuersten vor Jehova. Weißt du, was Gott uns sagen will? Die Allmacht eines hohen Priesters mit einem unzerstörbaren Lebens, die tiefe innerliche Gefühle der Liebe des Heilens. Wir werden getragen vor Gott. Und das Schönste und das Teuerste, was Gott von der ganzen Schöpfung hat, bist du und bin ich. Oh, dass Gott uns zeigt etwas, dass er blinde oder kurzsichtige Augen öffnet und erleuchtet zu sehen, wie reich er sich fühlt, indem er uns hat. Ich war auf einer Konferenz in Mettmann und habe da mitreden dürfen. Ich war da beim Brotbrechen. Und es war ein Bruder, ich wollte ihn begrüßen, aber ich bin irgendwie ein bisschen scheu manchmal. Und ich konnte eine Schwelle nicht überwinden, denn ich tue meistens Hände schütteln und er hatte keine. Er hatte nur zwei Stumpfe. Er war der einzige Kriegsgeschädigte aus dem Zweiten Weltkrieg von der Schweiz. Seine Kanone explodierte. Und ich wusste nicht, wie ich Friedelin anfasse, gell? Was sagst du da? Ich sag, ja, guten Tag. Bin weitergegangen. Und dann am Sonntag beim Brotbrechen sitze ich da. Und ich bin manchmal wie ein kleines Kind. Ich weiß, dass wir nehmen das gleiche Brot und so. Ich möchte schauen, wer sind die Leute, mit denen ich in Gemeinschaft bin. Ich bin wie ein kleines Kind und schaue, wie das Brot durch die Reihen geht. Und dann das Brot kommt zu Hans. Und Hans bricht das Brot, nimmt ein Stück, bricht es wiederum und möchte Friedeling geben. Und ich wollte schauen, wie er das tut. Ja? Und er hat es nicht in seinen Mund getan, sondern zwischen seinen Stumpfe. Und der Friedeling hat es so getan und es in seinen Mund getan. Und auf einmal kam mir eine Gedanke. Und ich möchte nicht sagen, Gott sprach zu mir mit einer Stimme, aber ich glaube, dass Gott hinter dem Gedanken war. Fred, ich habe Friedeling und ich bin unsagbar reich. Friedeling, kriegsgeschädigt. Ein Handwerker ohne Hände, was hat die Welt für einen Handwerker ohne Hände übrig? Fred, weißt du etwas von dem Reichtum meiner Herrlichkeit, meines Erbes in den Heiligen? Und ich dachte sofort an eine Stelle, von einem reichen Kaufmann, der Perlen suchte. Und er gab alles, was er hatte, um die Perle zu haben. Und Gott wollte mir Folgendes sagen. Friedeling, er gehört zu dieser Perle. Er ist eine Perle. Wisst ihr, auf dieser Erde darfst du Perlen nicht werfen vor Schweine. Denn Schweine schätzen Perlen nicht ein. Sie finden sie nicht so wertvoll. Was ist ein Handwerker ohne Hände? Ein Schwein in der Meinung, dass du ihn Mais geschmissen hast, sieht eine Perle, ist enttäuscht, dreht sich um und reißt dich, sagt Jesus. Ja, es gibt viele Schweine in dieser Welt, die keinen Schatz in Friedeling sehen. Aber Christus verließ die Ewigkeit und kam auf diesem Planet, weil Gott vor Grundlegung dieser Welt Friedelin haben wollte. Und jetzt hat er ihn. Und vor wenigen Monaten ist Friedelin heimgegangen. Oh, was für eine teure Perle. Ich bete, dass die Augen eurer Herzen, sagt Paulus, erleuchtet sind, auf dass ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung in den und was der Reichtum seines Erbes in den Heiligen ist. Und wenn wir weiter lesen, sehen wir, wie David von Anbetung zu Gebet übergeht. Jetzt bete ich, O Herr, erfülle deine Verheißung. Tu, was du gesagt hast. Wisst ihr, das ist reines Gebet. Weil du die Verheißungen Gottes, was Gott zu dir gesprochen hat in seinem Wort, du nennst sie mit Namen und du sagst, wie David sagt, ich habe mein Herz ziemlich gefasst, so zu reden zu dir, aber Gott, nur eines verlange ich von dir, tu, was du gesagt hast. Wisst ihr, was das ist? Das ist Gebet. Warum hat Gott dich gerettet? Vers 26, dein Name sei groß auf ewig, Mann, dass man spreche, Jehova der Herrscher ist Gott über Israel. Und das Haus deines Knechtes, David, sei fest. Gott hat dich gerettet zum Preise seiner Herrlichkeit. Dass die Menschen sagen und sprechen, Jehova der Herrscher ist groß. Gerettet zu dem Preise seiner Herrlichkeit. Was lesen wir hier? Wie endet er sein Gebet? Und segne das Haus deines Knechtes, auf dass es ewig vor dir sei. Denn du, Herr Jesus, Herr Jehova, hast geredet. Und so werde mit deinem Segen das Haus deines Knechtes gesegnet werden, ewiglich. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Bist du manchmal, hast du das Gefühl, dass du dich häuslich eingerichtet hast auf dieser Erde? Vergeudest du deine Energie, deine beste Energien an Dinge, die nach dem Grab keine Bedeutung haben? Verfolgst du zweitrangige Ziele mit erstrangigem Einsatz? Bist du häuslich eingerichtet auf dieser Erde? Oh, Gottes Pläne für dein Leben sind viel, viel größer, als dass du sowas tust. Gott wanderte mit Israel und mit David, und Gott wandert mit dir. Mögen wir Schritt halten mit Gott und mögen wir leben für seine Ziele, für seinen Vorsatz im Hinblick auf ewige Dinge. Ich glaube, das ist der Rat von diesem Abschnitt. Amen.